des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Ich möchte euch alle ganz herzlich am 14. Sonntag nach Trinitatis zu unserem Gottesdienst begrüßen. Ich denke, viele Menschen, besonders die Berufstätigen, freuen sich auf das Wochenende und besonders auf den Sonntag. Dürfen sie doch da zur Ruhe kommen und Kraft schöpfen. Hört dazu ein paar Zeilen. Lieber Sonntag, wir kennen uns schon so lange, ein ganzes Leben. Du bist eine Oase, ein Freigeist. Du bietest 100 Möglichkeiten. Wir brauchen dich. Ein Tag in der Woche, an dem wir tun dürfen, was schön ist und was nicht sein muss. Wir bringen unsere Seelen ins Lot. Wir ordnen die Welt mit Freunden. Wir vergraben uns in ungelesenen Zeitungen. Wir träumen rosa Wolken in den Himmel. Wir entwerfen Utopien, die uns am Montag tragen. Du bist ein reines Geschenk Gottes. Du bist der Tag, an dem niemand etwas von uns fordert. Und wer es dennoch tut, wird mit einem milden Lächeln auf deine Existenz verwiesen. Du bist wie ein großer Bruder. Du beschützt uns vor Zeitdieben, Stress machen, immer mehr wollen. Wir sinken in deine Arme und denken wohlig. Uns kriegt ihr nicht. Wir lieben dich und wollen dich behalten. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst.
Lasst uns miteinander beten. Herr, wir glauben uns klug, aber von Gnade verstehen wir nichts. Du bist die Quelle der Gnade. Du gibst uns Gutes. Öffne unser Herz, dass wir das erkennen und dir für deine Güte und Barmherzigkeit danken mit unserem Leben. Das bitten wir durch Jesus, unseren Heiland und Herrn. Amen.
Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 8. Kapitel. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Worte der Heiligen Schrift. Das Evangelium steht bei Lukas im 17. Kapitel. Es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Ich lade ein, dass wir gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Und dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Bitte nehmt wieder Platz.
Wir es selbst erleben, er ist.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wo ist dein Bruder? Letzte Woche haben wir uns den Kain angeschaut und Gottes Frage an ihn und an uns. Wo ist dein Bruder? Heute lade ich Sie ein, dass wir auch eine andere, berühmte, vielleicht sogar berüchtigte Gestalt des Alten Testamentes uns anschauen. Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran, kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte. Und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Und ich will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Lasst uns in der Stille beten. Segne, Herr, unser Reden und Hören. Leite uns durch deinen Geist. Amen. Letzte Woche war es Kain, liebe Gemeinde. Heute ist es also Jakob. Jakob, der Betrüger. Jakob, der Lügner. Jakob, der Gesegnete. Ich glaube, es gibt heute nicht mehr so viel. Jetzt müsste ich mal die Schüler fragen. Also zu meiner Schulzeit mussten wir immer mal so Intelligenztests machen. War manchmal ein bisschen peinlich. Man guckte, was hinterher rauskam. Aber das wäre so eine Frage, die zum Beispiel in einem Intelligenztest vorkommen könnte. Welcher Begriff passt nicht in die Reihe? Jakob der Betrüger, Jakob der Lügner, Jakob der Gesegnete. Das Erstaunliche ist, bei Jakob passen sie tatsächlich alle drei. Auch wenn sich viele Menschen mitunter mit den Geschichten von Jakob schwer tun und sie sich mitunter auch logisch nicht so recht erschließen wollen. Zwillinge sind für viele Menschen etwas Faszinierendes. Jakob ist ein Zwilling, hat einen Zwillingsbruder. Und wir kennen das, ne? Die dann gibt's so Momente, wo man sagt, Mensch, die reagieren, die erleben alles gleich, selbst wenn sie kilometerweit auseinander sind, da ist vieles gleich. Das ist bei Jakob völlig anders. Jakob ist in seinem Wesen und seinem Handeln das ganze Gegenteil seines Zwillingsbruders Esau. Esau ist so ein richtiger Kerl. Ein Naturbursche. Ein Mensch, der viel wandert und gerne draußen unterwegs ist, der geht auf die Jagd, der ist ein sportlicher Typ. Und er ist der Liebling seines Vaters Isaak. Jakob dagegen ist ein Stubenhocker. Ein Nerd, würden wir sagen. Was? Ach so, der war auch ein Nerd? Hätte es damals schon Computer gegeben, der Jakob hätte wahrscheinlich relativ viel Zeit davor verbracht. Er war halt lieber zu Hause. Und er war der Liebling seiner Mutter, Rahel. Was ist noch über ihn zu sagen? Er ist ein Mensch, der in einem unguten Sinne von Ehrgeiz erfasst ist. Wenn er was will, dann will er das. Und dann ist ihm eigentlich jedes Mittel egal. Hauptsache, er bekommt, was er will. Das Erbrecht seines Bruders, das erhandelt er sich mit einem Linsengericht. Ob Esau das wirklich ernst genommen hat, kann man das ernst nehmen? Das Erstgeburtsrecht für einen Teller Suppe? Den Segen des Vaters für den Erstgeborenen, für Esau eigentlich, den holt sich tatsächlich Jakob ab. Kann man sich Segen wirklich so erschleichen? Man kann es nicht. Jedenfalls bei Jakob funktioniert das nicht. Weder erbt er, noch kommt er durch den Vater zu Wohlstand und Reichtum. Stattdessen er muss flüchten, weglaufen, muss sein Leben retten. Und wer das tun muss, und mancher in unseren Tagen, wir müssen also nicht mehr bis zum Zweiten Weltkrieg zurückschauen. Mancher, viele Hunderttausende in unseren Tagen müssen das tun und erleben und erleiden dann eine ganze Menge. Wer das so tun muss, der weiß, wenn ich auf die Flucht gehe, dann kann ich eben nur das Allernötigste mitnehmen. Und viel mehr wird es am Ende bei Jakob auch nicht gewesen sein. Jakob ist ein Verlierer, ein Heimatloser, einer, der kaum hoffen darf, seine Heimat jemals wiedersehen zu dürfen. Jakob ist einer, der unterwegs ist und abhängig ist von der Barmherzigkeit anderer. Vom Segen seines Vaters, den er sich erschlichen hat, ist in dieser Zeit wirklich nichts zu sehen. Und ich fürchte, wer dem Jakob begegnet ist auf seiner Wanderschaft, auf seiner Flucht da, der wird gesagt haben, was für eine traurige Gestalt. Und wenn Jakob, wie es damals so üblich war, an einem gastfreundlichen Lagerfeuer dann seine Geschichte vielleicht sogar ehrlich erzählt hat, dann wird mancher auch denken und sagen, na ja, Freund, das hast du dir redlich verdient. Das geschieht dir recht, was dir da gerade geschieht. Viel zu viele Menschen sind auf unserer Erde wie Jakob. Zutiefst egozentrische und egoistische Zeitgenossen. Ich will, ich will, ich will. Wir haben es noch nicht gelernt, dass das eigentlich nicht gut ist. Das decke ich immer wieder, wenn ich einkaufen gehe und dann irgendein Kind vorm Schokoladenregal wütend auf die Erde trommelt, weil es die Schokolade nicht kriegen soll, die es aber doch haben will. Und allzu oft am Ende kriegt das Kind sie eben doch. Und was der andere braucht und was der andere vielleicht verdient hat, das interessiert mich dann eben nicht. Die Welt ist eben schlecht, jeder denkt nur an sich, nur ich denke halt an mich. Aber Gott denkt anders. Gott sei Dank. Da draußen in der Wildnis, ohne den schützenden Arm seiner Mutter, bekommt Jakob etwas, was er gar nicht gewollt hat. Er bekommt etwas, wonach er nicht gefragt hat. Er bekommt es mit Gott zu tun, mit dem lebendigen Gott. Jakob hat sicher auch eine religiöse Erziehung genossen. Vom Hörensagen weiß er ja von Gott. Aber wenn ich die Geschichten so lese, gerade die aus der Jugendzeit, dann habe ich den Eindruck, so sonderlich interessiert hat ihn das alles nicht. Aus gutem Grund. Denn das mag Jakob ja möglicherweise geahnt haben, dass man eben Gott nicht betrügen kann und nicht belügen kann. Bei Menschen funktioniert das offensichtlich wunderbar. Bei Gott funktioniert es nicht. Bei Gott kann ich vermutlich auch nicht ständig "Ich will, ich will, ich will" schreien. Gott als Tradition, ja, das ist okay. Das ist in Ordnung. Aber bitte nicht mehr. Und jetzt wird Jakob, der Lügner, zu Jakob, dem Träumer. Und der Traum übersteigt alle Wirklichkeit. Jakob hat ein Erlebnis. Und mir scheint, es ist dieses Erlebnis, es ist dieser Traum, der seine gesamte Wirklichkeit verändert. Wem der lebendige Gott begegnet, der kann nicht bleiben, wie er ist. Als Simon Petrus dem Jesus begegnet und ihn auf sein Schiff lässt, damit Jesus vom Boot aus den Menschen predigen kann, weil es so viele waren, da verändert sich im Leben des Petrus alles. Als Zachäus nach dem Essen mit Jesus aus dem Hause kommt, da ist er bereit, die Dinge seines Lebens von Grund auf neu anzugehen. Als Paulus vor Damaskus vom Pferd stürzt, weil ihm der auferstandene Christus im Wege steht, da wird aus dem eifersüchtigen Gerechten ein Diener des lebendigen Gottes. Immer wieder erzählen Menschen von solchen besonderen Gottesbegegnungen. Augustinus hat Gott in seinem Garten gehört. Und Martin Luther mitten in einem Gewitter. Mancher ist Gott bei einer Beerdigung begegnet. Ein anderer in der Stille einer leeren Kirche. Schön, dass wir heute so viele sind. Aber es zeigt mir auch, dass wir dringend wieder unsere Kirche brauchen. Wir sind übrigens auf gutem Wege. Will ich nur mal andeuten. In etwa einer guten Woche fangen wir tatsächlich an, die ersten Teile des Gerüstes wieder abzubauen. So weit sind wir immerhin schon. Also. Immer da, wo Menschen Gott begegnen, verändert diese Begegnung alles. Immer da, wo Gott einem Menschen begegnet, kommt eine Klarheit in das Leben des Menschen hinein, die vorher nicht vorstellbar war. Das ist gut, wenn wir unseren Kindern etwas von unserem Glauben vermitteln. Wenn Eltern abends mit ihren Kindern beten oder vor dem Essen oder vor der Reise. Es ist gut, wenn die Kinder in der Christenlehre manches lernen, was zum Glauben hilfreich ist. Das erlebe ich immer wieder. Unsere Kinder glauben an Gott. Und sie glauben auch ganz wesentlich deshalb, weil ihre Eltern und Großeltern an Gott glauben. Sie lernen von uns zu glauben, soweit man Glauben eben lernen kann. Sie glauben, weil es Tradition ist zu glauben und weil diese Tradition sich über viele Jahrhunderte hier bei uns in Sosa bewährt hat. Aber es braucht dann im Leben eines Menschen eben eine Zeit, manchmal auch einen konkreten Ort, wo dieser gelernte Glaube verwandelt wird in einen eigenen Glauben. Als die Frau in Samaria dort an dem Jakobsbrunnen Jesus begegnet und ihre Gottesbegegnung hat, da läuft sie anschließend in ihr Dorf und erzählt begeistert und aufgeregt ihrem Dorf, allen, denen sie begegnet, von dem Mann da draußen, der, so glaubt sie, der verheißene Messias ist. Und dann kommen die Leute und holen Jesus in ihr Dorf und begegnen ihm auch und reden mit ihm. Und am Ende kommt einer und sagt zu der Frau, wir glauben jetzt nicht mehr, weil du es uns erzählt hast. Wir haben selber gehört und erkannt, ja, dieser ist in Wahrheit der Weltheiland. Das ist es, was immer wieder geschieht, was bei Jakob geschieht und was bis in unsere Tage hinein geschieht an Menschen. Menschen fangen an zu vertrauen, weil andere von ihrer Gotteserfahrung erzählen. Und dann führt Gott sie in eine eigene Gotteserfahrung. Und ihr gelernter Glaube wird zu einem eigenen, einem verwandelten, einem geschenkten Glauben. Und doch ist es immer noch derselbe Glaube. Es ist der Glaube, den sie schon als Kinder von ihren Eltern gelernt haben. Niemand empfängt eine Sonderoffenbarung, die ihn über andere erhebt. Denn alle Gotteserfahrung ist in Jesus schon vollständig da. Was macht nun den Unterschied zwischen einem gelernten und einem gelebten Glauben? Was macht den Unterschied zwischen dem Jakob, der auf der Flucht ist und sein Leben rettet, und dem, der den Himmel offen sieht? Der eine wie der andere ist Gottes Kind. Aber der Jakob, der Gott erlebt, der wird zu einem Menschen, den Gott in den Dienst nehmen kann. Jakob ist nicht mehr ein Mensch, der seinen eigenen Weg geht, sondern ein Mensch, der anfängt zu fragen, Gott, wo ist dein Weg für mich? Wo willst du mit mir hin? Nicht mehr ich will, ich will, ich will, sondern Herr, was willst du? Dienen. Das muss Jakob lernen in den nächsten Jahren. Sie wissen, Jakob muss auch dienen. 2x7 Jahre dient er für seine beiden Frauen, so glaubt er jedenfalls. In Wahrheit aber lernt er in 14 Jahren das Dienen. Es geht tatsächlich um das Dienen. Er wird am Ende ein Diener Gottes. Ein Diener Gottes, an dem Gott alle Verheißungen, die er seinen Vätern gegeben hat, erfüllen kann. Wenn ich den Jakob anschaue, insbesondere sicherlich den jüngeren Jakob, dann gibt es da vieles, was mir nicht gefällt und was ich sehr unangenehm finde. Bin mir nicht sicher, ob ich mit dem Jakob hätte befreundet sein wollen. Das Lügen, das Betrügen, die Ich-Sucht, die Arroganz, die sich über alle anderen hinwegsetzt. Aber das, was Gott aus dem Jakob macht, das beeindruckt mich sehr. Und da möchte ich mit ihm zusammengehen. Ich will das von Jakob und mit Jakob lernen, nämlich das Dienen. Und ich bin immer wieder auf der Suche, und heute sind wir als Gemeinde übrigens auf der Suche danach, dass wir Menschen finden, die das auch lernen, das Dienen. Der Kirchenvorstand ist ein Kreis des Dienstes. Dazu helfe uns Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, uns bewegt als Gemeinde und als Kirche in Sachsen natürlich heute vor allen Dingen die Kirchenvorstandswahl. Ich freue mich, dass schon etliche per Briefwahl gewählt haben. Und ich lade Sie ausdrücklich ein, dass Sie, die keine Briefwahl gemacht haben, dass Sie es dann heute tun, nämlich im Anschluss an den Gottesdienst beginnt der Wahlvorgang unten im Pfarrhaus, im Pfarrsaal, geht bis 17 Uhr. Also wer um 6 kommt, um 18 Uhr, der kommt zu spät. Das tut mir leid. Da ist dann tatsächlich vorbei. Aber bis 17 Uhr haben Sie alle Möglichkeiten, das zu tun. Ich will nur darauf hinweisen, das ist ja jedes Mal bei der Kirchenvorstandswahl so, gleich nach dem Gottesdienst gibt's meistens ein bisschen Staub. da müssen Sie ein bisschen Geduld mitbringen oder Sie kommen heute im Laufe des Tages ins Pfarrhaus und können dann wahrscheinlich mit etwas mehr Ruhe wählen. Aber es gibt andere Dinge, die sich dann auch mit hineindrücken. Sie haben die Nachrichten über die Dinge gehört, die da unten in Griechenland, in Lesbos, auf Lesbos heißt das ordentlich, geschehen sind. Ein Lager mit, wenn ich das recht gehört habe, etwa 13.000 Flüchtlingen abgebrannt. 13.000, also wir haben in Sousa 2.000 Einwohner. Da leben 13.000. Ich kann mir schon gar nicht vorstellen, wie man da leben kann, wenn es nicht brennt, ehrlich gesagt. Schon das ist für mich schwierig, aber wenn dann alles abbrennt. Es gibt einen Appell der leitenden Geistlichen der evangelischen Kirche in Deutschland. Den möchte ich Ihnen gerne vorlesen. Die leitenden Geistlichen sind also die Bischöfe, im Wesentlichen jedenfalls, und die Kirchenpräsidenten in den verschiedenen Landeskirchen bei uns. Und die haben, und das ist ein erfreulicher Punkt, sie haben sehr schnell sich offensichtlich zusammengetan und haben diesen Appell formuliert. Der ist quasi schon am nächsten Tag da gewesen. Das ist deshalb so erfreulich, weil wir in der Kirche es gewohnt sind, dass wir in der Regel etwas länger brauchen. Die Kirche reagiert oft nicht so schnell. Aber hier, ja. Jesus Christus spricht, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Das ist der Wochenspruch für die vergangene Woche. In der vergangenen Nacht hat es im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos gebrannt. Nach allem, was wir zurzeit wissen, haben die meisten der 13.000 dort lebenden Geflüchteten nun auch ihr letztes Dach über dem Kopf verloren. Hinzu kommt, dass, wie von vielen befürchtet, inzwischen auch mit dem SARS-CoV-2-Virus infizierte Menschen darunter sind. Wir, die leitenden Geistlichen der Gliedkirchen der evangelischen Kirche in Deutschland, sind erschüttert über das Leid, das erneut über die schutzsuchenden Menschen gekommen ist, und entsetzt, dass es der Europäischen Union trotz vielfacher Warnungen nicht gelungen ist, diese Eskalation der menschenunwürdigen Situation in dem Lager zu verhindern. Es muss endlich gehandelt werden. Wir bitten die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, umgehend eine europäische Lösung für die Verteilung der Schutzsuchenden auf aufnahmebereite Länder zu finden. Wir erwarten vom Bundesminister des Innern, sich den Angeboten von Bundesländern und Kommunen, Geflüchteten aus den griechischen Lagern aufzunehmen, nicht länger zu widersetzen. Unsere Unterstützung sagen wir zu. Soweit die Bischöfe. Ich will vielleicht etwas hinzufügen, was mein Eindruck war, auch in den letzten Tagen. Es ist ja nun schon bei ein paar Tage her. Ich glaube, gestern kamen so zwei Meldungen. Da ist es in mir ein bisschen aufgekocht, muss ich ehrlich sagen. Da hieß es, dass die zuständigen Menschen in der Regierung zusammensitzen und sich beraten über die Situation in Moria. Und es kam die Meldung, ich glaube, von irgendeinem Politiker, der dann kam und sagte, wir sind bereit zu helfen. Und ich sage mal, beide Formulierungen sind für mich unerträglich. Für die, die bei der Feuerwehr sind. Es ist eine völlig absurde Situation, wenn da also, was weiß ich, ein Unfall ist und die Feuerwehr wird gerufen und dann kommen die dahin und dann setzen die sich erstmal zusammen und beraten darüber, wie denn die Situation ist und was man vielleicht tun möchte und wie das so alles geht. Das ist, glaube ich, unvorstellbar, oder? Also das, was da an Regierungshandeln ist so fern jeder Wirklichkeit, die wir bei uns haben. Wenn das Haus brennt, da berate ich nicht, da fange ich an zu löschen oder zu helfen, dass irgendwo, was noch zu retten ist. Es hilft mir auch nichts, wenn jemand sagt, wir sind bereit zu helfen. Die Bereitschaft rettet nicht ein einziges Menschenleben. Was ich tun muss, ist, die Bereitschaft hilft nicht weiter. Das Helfen, das hilft weiter. Deswegen freue ich mich, dass die leitenden Geistlichen hier zumindest ein doch klares Wort geführt haben. Und ich hoffe, dass es jetzt endlich über Gespräche und über Bereitschaft hinaus zu tatsächlicher Hilfe kommt. Die Nachrichten aus unserer Gemeinde. Bitte beachten Sie nachher, wenn Sie zur Wahl gehen, dort auch den Hygieneschutz. Um 11 Uhr ist heute Kindergottesdienst und Lämmergruppe. Das Dankopfer, das wir am Ausgang erbeten, ist für die eigene Gemeinde. Morgen treffen sich die Männer zum Männerwerk. Die treffen sich aber schon um 16.15 Uhr. 16.15 Uhr, denn die wollen ausfahren. An der Kirche um 16.15 Uhr und dann geht's irgendwo hin, aber ich kann dir nicht sagen, wohin. Weiß es jemand? Oder Männer morgen hinfahren? Wohin? Nach Ellefeld. Und was gibt's in Ellefeld? Ah, okay. Alles klar. Also 16.15 Uhr, die Männer sind da mit gemeint, ne? Männer. Tut mir leid für die Frauen, aber die machen auch ihre Ausfahrten. In der kommenden Woche bin ich vom Donnerstag Nachmittag bis zum Sonntagnachmittag unterwegs, und zwar mit den neuen Konfirmanden. Da habe ich doch irgendwo schon ein paar gesehen. Jawohl. Also, wir lernen uns jetzt mal richtig kennen, ne? 3 Tage und hinterher kennt ihr mich und ich euch. 3 Tage fahren wir nach Limbach im Vogtland und machen dort quasi einen guten, hoffentlich guten Einstieg in die Konfirmandenzeit. Nächsten Sonntag ist hier um 9 Uhr wieder Gottesdienst und um 11 Uhr Kindergottesdienst im Pfarrhaus. Der Wochenspruch für die Woche heißt: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich habe gesagt am Anfang, dass wir von Gnade nicht so viel verstehen, aber wir leben davon. Eigentlich müssten wir eine Menge verstehen von der Gnade. Es wäre schön, wenn sie endlich auch ihren Widerhall in der Wirklichkeit dieser Welt findet. Aber in der Kirche und hier im Gottesdienst findet die Gnade ihren Widerstand. Wir bringen Widerhall. Wir bringen Gott, was wir in seine Gnade hineinlegen wollen, weil wir es nicht tragen können. Lasst uns in der Stille beten. Dir, Herr, lebendiger Gott, bringen wir, was uns als Schuld bewusst ist und was wir nicht tragen können, was uns kaputt macht, was uns verzweifeln lässt. In der Stille sagen wir dir, was wir doch so gerne verbergen vor anderen und sogar vor uns selbst. Wir sagen dir unsere Sorge und Last, unser Leid und unsere Mühe. So frage ich euch, wollt ihr, dass Gott euch all eure Schuld vergibt im Namen Jesu Christi? So antwortet ja. Gott macht dein Leben neu. Er sagt zu dir, du bist mein Kind. Er nimmt dich an. Im Namen Jesu Christi spreche ich dir die Vergebung all deiner Schuld zu. Dir geschehe, wie du glaubst. Amen. Lasst uns aufstehen und Fürbitte halten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns ins Leben gerufen hast, uns das Leben geschenkt hast. Wir danken dir noch mehr, dass du uns auch zum Leben hilfst. Wir bitten dich, Herr, um Klarheit, wo wir noch nicht wissen, wo es weitergeht. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Du bist der Herr deiner Kirche. Dafür danken wir dir und danken dir, dass deine Gemeinde zusammenkommen kann und bitten kann, dass wir dir die Dinge bringen können, die Nöte, die uns bedrängen. Gib uns auch den Mut zum Handeln. Öffne uns für das Wirken deines Heiligen Geistes. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich heute für die Menschen in Moria, die, die dort im Lager leben, aber auch für die, die dort auf der Insel ihr Zuhause haben und für die, die helfen, die dort sind und versuchen zu retten, was zu retten ist. Erbarme dich, Herr. Segne alles Handeln und zeige uns, wie wir solches Handeln unterstützen können. Und wir bitten dich auch für unsere Kirchenvorstandswahl, dass du Gnade und Segen schenkst, dass wir einen Kirchenvorstand finden, der dann in den nächsten Jahren den Dienst tun kann, zu dem er gerufen ist. Und wir bitten, Herr, schon jetzt, dass du deinen Segen darauf legst. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Du bist der Herr der Welt und dich bitten wir um die Bewahrung des Lebens. Hilf uns, dass wir in allem, was wir tun, was wir reden, was wir beten, sich Wege öffnen, wie das Leben weitergehen kann. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen.
Amen.